Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück.
In der heutigen Folge Nummer 29 haben wir Simon Piero zu Gast.
Simon ist der iPad-Zauberkünstler.
Und zudem aktiv im ARD-Format Verstehen Sie Spaß als magischer Lockvogel zu sehen.
Er ist Magier des Jahres, deutscher Meister der Zauberkunst, Vize-Weltmeister, erhielt den Siegfried und Roy Award und heute ist er hier.
Hallo Simon, wie geht es dir und wie geht es deinem iPad?
Hallo zusammen, iPad liegt neben mir, ist griffbereit und blendet.
Ist es an oder ist es aus?
Mein iPad ist am Laden. Deswegen liegt es auch neben mir am Schreibtisch, weil so toll diese Geräte sind, sie brauchen halt dann doch immer auch ein bisschen Strom und möchte regelmäßig danach gefüttert werden. Liegt aber auch daran, dass ich heute Vormittag schon fleißig war und viele neue Dinge ausprobiert habe.
Alles geheim?
So muss das sein.
Alles geheim oder kannst du irgendwas davon erzählen?
Nee, ich bereite mich gerade vor. Ich habe eine Nummer gemacht vor 2 Jahren bei der FISM für Zauberer eigentlich auch entwickelt. Die nenne ich Cardini, also Cardini gewidmet. Und da schlüpfe ich in einen digitalen Handschuh. Also auf dem iPad ist ein Handschuh von Cardini abgebildet, den ich auf eBay ersteigern wollte, was mir leider nicht gelungen ist. Und deswegen muss ich mit dem Bild vorlieb nehmen und schlüpfe dann quasi mit der Hand hinter das iPad. Und es sieht so aus, als würde sich der Handschuh von Cardini in dem Moment mit meiner Hand quasi ausfüllen. Und von dem Moment an, dann klebt quasi das iPad an meiner Hand und der Handschuh entwickelt ein Eigenleben. Und ich mache einfach ein paar Kunststücke, nicht so gut wie Cardini, aber nehme Manipulationsball und gebe den quasi in die andere Hand und die andere Hand manipuliert weiter. Und letztlich ist so ein bisschen das Spiel, dass ich zwar auch manipuliere, aber sobald der Ball in der Hand von Cardini im Handschuh ist, passieren ganz unglaubliche Dinge und vor allem auch dank Videotechnik extrem schnelle Manipulationen. die linke Hand selbst aufzeichnen musste.
Wow.
So, wie anders war das, helfen konnte, als Cardini gerecht zu werden, indem ich da hier und da mal an der Geschwindigkeit ein bisschen gedreht habe. Aber ich hoffe, man kann es sich vorstellen. Und daran arbeite ich eben gerade, diese Nummer ein bisschen abzudaten, weil ich die dann nächstes wieder auf einem Zauberkongress zeigen werde.
Weißt du schon, welcher Zauberkongress?
Den nächsten? Da bringt er mich in Schwierigkeiten, weil... Weil wenn ich jetzt Teil des Kongresses ist, dass man nicht sagt, dass man dabei ist, jetzt weiß jeder wo.
Gut, dann bleibt das geheim.
Genau. Ja, aber ich habe es zumindest nicht direkt gesagt.
Genau, so machen wir das. Okay, alles klar. Simon, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, am besten in nur einem Satz beschreiben?
Ich digitalisiere die Zauberkunst. Das wäre aber fast schon zu hoch gegriffen. Im Grunde traue ich auf dem, was ich gelernt habe, aus der analogen Welt, aus all dem, was ich, während ich mit der Zauberei aufgewachsen bin, an Inspirationen, an Grifftechniken, an allen Arten, die Zauberei interessant machen, versuche ich zu kombinieren mit dem iPad. Und ich habe mich quasi limitiert, indem ich gesagt habe, ich reduziere meine Energie von dem, was ich mache, auf die digitalen Geräte, digitale Zauberei, vorrangig natürlich immer noch mit dem iPad. Macht Sinn, weil ich eben als der iPad-Magier bekannt geworden bin und deswegen auch damit die meisten Auftritte mache, weil ich weil danach eben gefragt wird. Ich habe mich da ein bisschen limitiert und versuche gleichzeitig wieder, mir selbst immer zu beweisen, dass es noch was gibt, was man mit dem iPad machen kann. Als man nach 5 Jahren nicht das Gefühl hat, Mensch, das hast du doch alles gemacht, ich habe unter Wasser gezaubert, ich habe Schimpansen was vorgeführt. Ich habe das iPad nackt erscheinen lassen. Ich habe als Nacktscanner-App letzte Woche veröffentlicht auf YouTube. Eigentlich denke ich manchmal auch, ja, jetzt hast du doch eigentlich alles durch und dann ist es ganz schön zu sehen, dass eigentlich die Kreativität erst so richtig angeregt wird, wenn man sich auch ein bisschen limitiert. Im Umkehrbeispiel wäre das so, man stellt sich vor, ich sitze zu Hause heute Vormittag und sagt mir, ich möchte irgendwas Großartiges machen. Aber was? Mit Seilen oder mit Großillusionen oder mit Karten? Dann geht meine halbe Energie ja schon drauf, um überhaupt zu überlegen, in welche Richtung möchte ich was machen. Und wenn dir das mal abgenommen wurde, dann kannst du dich eigentlich darauf konzentrieren mit deiner ganzen Kreativität, was du mit dem Gerät machst.
Wow. Ist das auch der Grund, warum du gerade mit iPad zauberst oder kam das woanders her?
Nein, ich habe schon bevor es das iPad überhaupt gab, im deutschen Fernsehen, dann teilweise mit versteckter Kamera, Verstehen Sie Spaß, oder auch bei RTL, hieß damals die Show der Merkwürdigkeiten, da habe ich ein Fernsehgerät im Elektromarkt gehabt, habe das gesagt, das ist das Fernsehen der Zukunft, das interaktive Fernsehen, wenn ihr dann rüttelt, dann gibt es ein Erdbeben innen drin, wenn ich den Fernseher kippe, dann fallen die Schauspieler in eine Ecke, und das waren so die ersten Berührungspunkte eigentlich. Und dann habe ich das weiterentwickelt und irgendwann kam das iPad raus und wusste ich natürlich sofort, Mensch, ich kann immer noch Auftritte machen, aber ich muss die mir so schwer schleppen. Hab dann sofort angefangen, hab dann da also gemerkt, aber dass das nicht so alles hier 1:1 übersetzen lässt. Der Bildschirm war dann doch deutlich kleiner. Viele Dinge sahen nicht mehr gut aus und ich wollte das dann im Grunde komplett neu erstellen alles. Und das hat sehr lange gedauert, vor allem, weil ich auch einen gewissen Anspruch hatte. Ich wollte das iPad nicht einfach nur wieder als Bildschirm verwenden, wo ein Video abläuft, dem ich hinterherrenne, sondern ich wollte das iPad sozusagen, die Apps des iPads, wie eine Art Zauberkasten anordnen. Und mit jeder App quasi ein neues Kartenspiel oder ein neues Gimmick aus der Tasche ziehen und bereit zu sein, total flexibel, jedes Kunststück dann zu zeigen, in dem Zeitpunkt, wo es eben auch auf der Bühne dann passt.
Simon, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
Ich habe ein YouTube-Video gemacht, auch noch nicht so lange her, das heißt Draw My Life, da zeichne ich auf dem iPad mein Leben nach, damit diese Frage ein für alle Mal beantwortet ist und jeder sich es anschaut. Weil ich glaube, jeder Zauberer kennt das, dass man immer und immer wieder gefragt wird und die Geschichte immer wieder erzählt. Aber ich erzähle es euch auch gerne nochmal, weil daran soll es nicht scheitern. Ich habe im Familienurlaub, da war ich 14 Jahre in den USA mit meinen Eltern, einen Hütchenspieler gesehen. Und da meine Eltern noch nicht so weit nach vorne gelaufen sind wie ich, habe ich die Zeit genutzt und habe mich von ihm gnadenlos abzocken lassen. Ich habe damals, sage immer, ein halbes Vermögen verloren. Das waren $20. Aber das war eben damals, was ich hatte.
Na klar.
Wahnsinnig geärgert. Ich wollte zumindest wissen, warum ich verloren habe. Und meine Schwester hat mir dann ein Zauberbuch geschenkt. Und mit dem Zauberbuch habe ich so die ersten Kartentricks gemacht. Out of this World war einer der Tricks, die da beschrieben waren. Was ja auch ein sehr, sehr starkes Kunststück ist. Und da war auch hinten drin eine Adresse vom Magischen Zirkel. Und dann habe ich mich mal informiert. Und so kam ich zum Magischen Zirkel in Karlsruhe. Und eins kam zum nächsten.
Du trägst ja auch sehr dazu bei, dass das iPad als ein sehr positives Produkt in der heutigen Zeit dargestellt wird. Hat das Apple auch erkannt und sponsert dich? Oder sagt Apple, nee, du darfst das iPad zwar nutzen, sehr gerne, aber ja, das wollen wir nicht sponsern. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, viele fragen mich, ob ich meine iPads geschenkt bekomme. Ich bekomme 2% Business Discount.
Immerhin.
Ja, ist gut.
Ich sage dann auch immer dazu, fairerweise, das iPad wäre auch ohne mich erfolgreich gewesen. Also
wirklich? Wirklich? Sicher?
Ich wiederum hätte natürlich nicht den Erfolg gehabt im Leben, wenn es das iPad nicht gegeben hätte. Insofern möchte ich da Apple gar nichts vorwerfen. Die haben ihre Richtlinien und ihre Strategie, was für mich viel schöner ist. Ich war der erste deutsche Marke, der in den Apple Store eingeladen wurde. Ich habe dort meine Show gezeigt. Das war damals ein großer Ansporn, nicht nur für YouTube irgendwas zu machen, sondern das auch wirklich so live hinzubekommen. Dafür habe ich noch härter gearbeitet, glaube ich, dass ich eben nicht nur auf 90% komme, sondern auch vielleicht mal auf 98% bei der Vorführung. Später haben sie mich dann zu vielen anderen Eröffnungen vom größten Apple Store in Europa, in Amsterdam, eingeladen oder auch zur Vorstellung von der Smartwatch nach San Francisco. Und ich habe da mittlerweile einen ganz guten Austausch, aber auch Ansprechpartner für gewisse Dinge. Insofern profitiere ich davon mehr, als wenn sie mir jetzt ein iPad schenken würden. Also, lustigerweise tatsächlich ist auch so, dass es mich behindern würde, weil ich in vielen Fernsehsendungen auch gefragt werde, wirst du eigentlich von Apple gesponsert? Weil dann würde sich Apple über den Umweg quasi einen Eintritt in diese Fernsehshow kaufen. Und da bin ich, dass ich dann deswegen eigentlich gar keine Einschränkungen habe.
Das unterstützt dich Apple in dem Sinne, dass Apple dir Menschen zur Verfügung stellt, die dir deine Apps programmieren? Oder anders gesagt, aus welchen Menschen besteht dein Team?
Also, ihr habt schon richtig genannt, einen Programmierer, der ist seit Anfang an dabei, kommt nicht von Apple, kommt aus, also war damals ein Münchner Student und der ist dann quasi hier bei mir geblieben, Mittlerweile war er festangestellt, hat mein System ein bisschen, wie soll man sagen, customized. Also sprich, ich kann viele Dinge jetzt selbst machen. Wir haben quasi eine eigene Programmiersprache dazu hochgegriffen, aber ich kann mir viele Dinge improvisieren, was sehr hilft, wenn ich zum Beispiel beim Auftritt bin und spontane Idee habe, dass ich mir quasi eine App in letzter Sekunde noch zusammenbasteln kann. Dann natürlich eine Zauberszene. Ich lasse mir meine Requisiten basteln. Wenn ich mal einen Prototyp habe, der einigermaßen funktioniert, dann ist das Nils Bennett, der Karl-Heinz Kaiser. Ich mag es nie aufzuzählen, weil man immer jemanden vergisst. Ich habe viele, die auch gar nicht unbedingt in der Zauberszene unterwegs sind. Ich lerne ständig neue Kontakte, es liegt daran, dass viele auch auf mich zukommen. Wenn ich zum Beispiel das Video mit den Schimpansen veröffentlicht habe, da kam dann der Zoo von Chicago auf mich zu, weil sie Studien machen und das Verhalten analysieren. Dann kam ein Augmented Reality Spezialist aus England, der mir seine Hilfe angeboten hat, wenn ich das in die Richtung machen möchte. Lustigerweise hatte ich jahrelang eine Firma hier aus München, die meine Augmented Reality Anwendung programmiert hat, weil es so ein sehr spezifisches Fachwissen ist. Also Augmented Reality bedeutet ja quasi, dass du über die Realität einen zweiten Layer, also eine zweite Ebene drüber legst. Das wird jetzt auch erst richtig populär. Marco Tempest war der Erste, der mit Augmented Reality, glaube ich, schon vor 10 Jahren die ersten Tricks gemacht hat. Die wurden von Apple aufgekauft und damit hat mir Apple sogar meinen wichtigsten Augmented Reality Partner hier aus München weggerissen.
Wow.
Und so, ja, aber so kommt es halt immer wieder, dass du verlierst ab und zu mal Kontakte und du gewinnst neue dazu. Und eigentlich schaue ich nach jedem Projekt, was für Ansprüche habe ich, und gehe ganz gezielt auf Leute zu. Und es wird auch immer einfacher, weil je mehr du erreicht hast, desto mehr ist es ja auch für die anderen eine Art Referenz, mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn jetzt jemand anruft, der eben in der Ellen Show war und da oder den Link schickt von der Ellen Show und die sehen, wow, 20 Millionen Abrufe, dann weiß natürlich auch jede Firma, Mensch, wenn wir mit dem zusammenarbeiten, dann können wir das vielleicht sogar auch als Marketinginstrument nutzen.
Das heißt, es ist ein ständiger Wechsel von den ganzen Kontakten, es wird immer mehr und auf jeden Fall sehr, sehr positiv. So kann man zusammenfassen.
Ja, total positiv. Aber ich habe natürlich mein Kernteam, mit denen ich, die ich auch nicht hier ständig auswechsle, sondern mit denen ich seit Jahren lang vertrauensvoll zusammenarbeite. Und da gehört eben, weil wir im Vorgespräch ganz kurz bei Dennis gesprochen haben, Dennis Beer aus München, gehört da auch dazu. Der ist zwar bekannt für seine Kartenkunst, die er mir bereitwillig damals, als wir uns vor 10 Jahren in München, damals, als ich hergezogen bin, kennengelernt haben, bereit war, mir beizubringen. Und ich habe dann aber gesagt, nee, die ersten Griffe habe ich einigermaßen drauf gehabt, aber er kann das so gut, ich werde niemals in meinem Leben annähernd so gut werden wie Dennis mit. Das ist einfach, ich meine, selbst wenn ich schon vor 10 Jahren gemacht hätte, wahrscheinlich nie möglich gewesen. Das war immer so mein Wunsch, das zu machen, was es eben nicht schon jemand anders gemacht hat. Und den hat vielleicht Dennis auf diesem Weg schon sogar bestärkt, indem er so gutmütig war und mir seine Kartengriffe beigebracht hätte. Und er gehört aber vor allem, weil er über seine Bibliothek, das kennt man ja auch, wo er alle in sein Register alles einträgt, natürlich auch eine riesen Datenbank und Wissen hat, wo ich bei einem Fernsehspecial vielleicht einen Effekt zum Thema Telekinese zum Beispiel finde.
Dabei sind wir schon beim nächsten Thema. Welche Kunststücke kombinierst du am liebsten mit dem iPad?
Ja, am besten so vielfältig wie möglich. Dass du immer das Gefühl hast, Mensch, das ist ein ganz anderes Kunststück und trotzdem ist irgendwie so iPad dabei. Also ich nutze auch zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt den Nein-Gag mache, den vielleicht viele im Programm haben, wo du auf dem Set Nein geschrieben hast und der Zuschauer soll erraten, was auf der Karte steht und man fragt, wissen Sie, was draufsteht? Und er sagt Nein. Habe ich das auf dem iPad. Das ist jetzt nicht wahnsinnig originell, aber es ist ein Beispiel, dass ich vor dem Zuschauer erkläre, Mensch, ich schicke Ihnen jetzt das Wort via Gedankenübertragung und Bluetooth und Sie konzentrieren sich und ja, dann drehe ich das um und ist nicht viel anders, aber es wirkt einfach so, als würde wieder das iPad auftauchen. Damit könnte ich natürlich eine ganze Show gestalten und es würde mich wahrscheinlich keiner als iPad-Zauberer bezeichnen, wenn es dabei bliebe. Aber ich versuche das einfach auch dann, wenn ich es nicht benötige, zumindest in irgendeiner Form mit einzubauen, um das Feeling beizubehalten. Ansonsten ist es halt so, dass diese Topaz hat es mal Kaugummi für die Augen genannt, was ich mache. Sehr liebe. Es steht bei mir nicht immer die Verblüffung im Vordergrund, dass es jetzt irgendwie komplett unerklärlich sein muss. es reicht mir, wenn der Zuschauer sagt, wow, coole Idee, wäre nicht drauf gekommen. Also zum Beispiel bin ich mal, habe ich eine Helium-App entworfen. Helium, einen kleinen Ballon auf dem iPad, den habe ich aufgepustet, mit Helium gefüllt und dann ist das iPad angefangen, in der Luft zu schweben. Diese ganze Art von visuellen Dingen, die kannst du natürlich auch nicht eine halbe Stunde durchziehen. Insofern mache ich zum Beispiel den Anagramm-Effekt, bei dem die Zuschauer verschiedene Worte aus einer Zeitung aussuchen. Die schreibe ich auf das iPad, verschiebe die Buchstaben und habe somit eine neue Anordnung und somit das Lösungswort oder den Slogan, den ich platzieren möchte und habe dennoch dabei wieder mein iPad verwendet.
Kannst du diese ganzen Effekte alles mit einem iPad machen oder wie ist das, wenn du eine Show machst, brauchst du da verschiedene?
Ja, ich habe Effekte, die mit mehreren iPads auch zusammenspielen, aber im Kern bei vielen Auftritten habe ich ein iPad, nein, Ersatz-iPad. Weil es kann ja mal kurz vor der Show jemand gegen den Tisch rennen und das iPad liegt auf dem Boden.
Ist schon mal passiert?
Ja, passiert regelmäßig, aber erstaunlicherweise ist es auch sehr robust. Ja. Also kaputt gegangen, ja, sind jetzt vielleicht in den 5 Jahren, wo ich es mache, 4, 5 Stück. Und dann aber auch meistens wirklich bei so ja, Dingen, wo man sich danach auch nicht wundern muss. Ich habe einmal ein iPad in einer Art überdimensionalen Murmelbahn durch die Luft geschleudert, damit es in einem Netz landet und das vom Gewicht her wieder die nächste Aktion auslöst. Das hat man daneben gefallen. Oder wir haben bei Verstehen Sie Spaß, habe ich einen mit dem iPad einen Nagel in die Wand geschlagen, dass der Gag war, dass quasi in dem Moment, wo ich dran schlage, von der Nagel aus dem Bild rauskommt. Natürlich kein echter, sondern digitaler. Und das Bild, das ich an die Wand hängen wollte, das war so eine Vase mit einer Blume, das dann komplett splittert. Und einmal hat halt dann der Magnet hinten dran nicht mehr gehalten und dann lag es auch auf dem Boden. Na, die Sachen passieren, aber das ist in Ordnung.
Ein bisschen Verschleiß ist da auf jeden Fall dann mit einfach dabei.
Genau.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass dir eventuell der Akku bei deinem iPad ausgeht und du auf einen Ersatzakku zugreifen musst. Auf ein Ersatz-iPad.
Zum Beispiel, ja. Und auch das ist mir nur einmal passiert, dass ich im Flugzeug beide angelassen habe, zwei iPads dabei hatte, aber die haben sich dann gegenseitig angeschaltet. Und dann vorne, wo das Magnetcover hinkommt, da kann das passieren, dass wenn man die Funktion nicht ausschaltet. Und dann haben die sich berührt und angegangen und waren fast leer. Und die laden halt alle auch leider nicht so schnell. Also auch, ich habe immer die neueste Generation, aber das dauert dann schon ein bisschen, bis die wieder hochgefahren sind.
Wo du gerade hier bei diesen ganzen Geschichten bist, gibt es noch so eine ganz, ganz coole Geschichte, was irgendwas Kurioses, vielleicht mal mit dem iPad auf der Bühne oder hinter der Bühne passiert ist, die du unbedingt mit uns teilen musst?
Naja gut, iPad ist ja immer dabei, aber was kurios ist zum Beispiel, ich habe dieses Jahr schon mehrere Auftritte gemacht im Oman für einen Scheich, der lässt mich in meinem Wohnzimmer auftreten, da sind dann 20, 25 Gäste da und jedes Mal, bevor ich dran bin, singt im Wohnzimmer Andrea Bocelli. Okay. Ein Weltstar, der da im Wohnzimmer steht und danach komme ich. Und das ist schon sehr kurios, da wir dann halt auch mal irgendwie einen aber dann bei einem anderen Event eben ja auch so in der Luxusklasse in der Schweiz, der hat dann einen Thunfisch aufgetragen, der hat 750.000 Euro gekostet, der kam aus Japan. Das sind diese riesen Dinger, die man steigern muss. Das ist schon, sind schon Einblicke in eine andere Welt. Das kann man halten davon, was man will. Also für mich ist das dann ein Auftritt, aber ist natürlich schon auch ja, eine gewisse Dekadenz mit dabei. Aber andererseits denke ich, wenigstens geben sie das Geld aus, dann kommt es wieder in die Leute.
Meinst du, du bist wegen der iPad-Zauberkunst dorthin gekommen? Grundsätzlich wegen deiner gesamten Persönlichkeit oder eher wegen Verstehen Sie Spaß? Kannst du das irgendwie differenzieren?
Ja, lässt sich mit Sicherheit irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, Teil meiner Persönlichkeit ist eben auch, dass ich immer mich gefordert habe, dass ich immer neue Dinge tun wollte, dass ich sehr perfektionistisch über die Jahre immer an dem gearbeitet habe, was ich gemacht habe. Ob das jetzt mein Act damals vom Tellerwäscher zum Millionär war oder dann meine Fernseharbeit bei Verstehen Sie Spaß oder später auch dann eben mit dem iPad. Ich glaube, es hat immer geholfen, dass ich jetzt nicht unsympathisch ankam bei den Menschen. Das hat mir irgendwo schon Türen geöffnet, was aber zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich eben während dem Studium habe ich einen Wirtschaftswettbewerb gemacht. Da hat mich damals jemand gesehen, der hat mich dann beim IHK-Meisteressen auftreten lassen. Da war der Hörfunkchef war ein guter Freund von Frank Elstner. Obwohl ich damals einen Tag noch auf einer Kinderstation irgendwo Auftritte gemacht hatte, habe ich gesagt, ich komme abends noch zu der Party. Und das war so ein Erfolg im Garten, unmögliche Bedingungen und alle fanden es toll. Und dann hat er mich zu Frank Elstner empfohlen. Und das kann man nachvollziehen. Wenn ich irgendwo auf dem Weg aufgegeben hätte oder gesagt hätte, oh, ich schone mich, hätte das nicht stattgefunden. Frank Elstner hat mich dann wirklich, kann man sagen, unter seine Fittiche genommen, hat es durchgesetzt, dass ich beim Stehen Spaß dabei bin, weil die Redaktion wollte damals, dass ich Tricks verrate. Und ich habe gesagt, Trickverrat kommt für mich nicht in Frage, dann verzichte ich auf den Spot, so gerne ich gerne mal die Möglichkeit hätte. Weil sie einfach dachte, man würde über die Zuschauer lachen, wenn man das macht und nicht mit den Zuschauern. Und ich habe gesagt, gib mir eine Chance, und Frank Elstner hat es durchgesetzt, und der erste Clip hatte damals 7,6 Millionen Zuschauer, was schon eine sehr, sehr gute, ich glaube, die zweitbeste Quote damals war. Nicht wegen mir, aber in dem Moment, wo ich angefangen habe zu zaubern, haben die Zuschauer nicht weggeklickt. Das ist dann quasi entscheidend. Wie ist der Quotenverlauf? Je mehr du hast, desto mehr kannst du verlieren. So, und jetzt, um den Kreis zu schließen, es war ein Erfolg. Ich war jahrelang dabei, fester Bestandteil, bin immer noch, wenn ich einen neuen Vorschlag habe, dort in der Sendung gern gesehener Gast. Habe da viele Dinge ausprobieren können, verbessern, auch diese digitalen Sachen, die ich als Frank Elstner gegangen ist, eigentlich auf die ich mich dann nur noch fokussiert habe. Und das alles hat dazu geführt, dass ich überhaupt mit dem iPad auf der Bühne stehe, beziehungsweise dass ich überhaupt mir ein neues Publikum suchen musste auf YouTube, weil ja Frank Elstner damals die Sendung abgegeben hat und ich nicht wusste, nach 5 Jahren, und ich nicht wusste, wie geht's weiter? Bin ich jetzt weiterhin dabei? Was macht der nächste Moderator? Und ja, habe das alles Ansporn genommen, zu sagen, jetzt mach wieder was. Hab das dann auf YouTube gesetzt. In der ersten Woche hatte ich 3 Millionen Abrufe, und so kam eins zum nächsten. Jetzt muss man eins ganz klar sagen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man eine gute Bühnenpersönlichkeit hat. Daran muss man immer arbeiten. Das ist verdammt wichtig, will ich nicht relativieren. Dennoch ist in dem Moment der Content natürlich einfach hundertprozentig passend zu den Ansprüchen, die da draußen in der Wirtschaft, ja, die da sind. Die ganze Welt beschäftigt sich mit Digitalisierung, und ich könnte noch so nett und noch so freundlich sein, wenn ich zu dem Thema nichts zu bieten hätte, dann wäre ich bei all diesen Events auch nicht gewesen. Insofern, ja, das ohne das im richtigen Moment zu machen und so zu machen, wie ich es mache, dass es quasi auch gleich live auf der Bühne funktioniert hat und das auch dann unmittelbar nach dem ersten YouTube-Erfolg beweisen konnte, weil es hat dann schon gedauert, bis die Firmen verstanden haben, Moment, das kann man auch auf der Bühne machen. Ohne das iPad wäre ich definitiv nicht da, wo ich jetzt bin.
Im Zuge dessen, was würdest du deinem heutigen Ich mit 18 Jahren empfehlen, um wieder so weit zu kommen?
Ja, es ist eine gute Frage. Wenn ich das Wissen hätte, dann würde ich vielleicht die eine oder andere Abkürzung gehen. Aber
welche?
Ja, das ist die Frage. Wenn ich weiß, was mir was gebracht hat und was nicht, und ich sagen wollte, du willst da hinkommen, dann hätte ich vielleicht manche Dinge gezielter angefangen. Ich bin aber auch froh, dass es so stattgefunden hat, weil ich habe lange Zeit auf Hochzeiten, in Geburtstagsfeiern, neben dem Studium, die Wochenende damit verbracht, mit dem alten Mitsubishi meiner Mutter irgendwie meine Requisiten wohin zu fahren, da aufzutreten. Habe von der Pike auf gelernt, was ich mache. Und ich hatte dank fehlendem YouTube nie die Möglichkeit, mich vor einem ganz großen Publikum zu blamieren. Ich habe also wirklich nach meinem ersten Auftritt beim Taubenzuchtverein jede Möglichkeit genutzt, um besser zu werden. Und dass ich, glaube ich, dann bereit war, als das Fernsehen auf mich zukam, lag eben daran. Und dass ich später mit YouTube und den Medien umgehen konnte, lag an der Fernseherfahrung. Also das ist auch das, was ich Jüngeren und damit auch meinem 18-jährigen Ich, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre und in der Zeit aufwachsen würde mit den Rahmenbedingungen, sagen würde, schau, dass du nicht den ganz schnellen Erfolg suchst. Schau, dass du besser wirst, dass du Erfahrung sammelst. Und dann kommt der Erfolg eigentlich auch zu dir. Das ist übrigens ein Zitat, das ich mal sehr gerne mag, von Henry Thoreau. Der hat so sinngemäß gesagt, dass eben der Erfolg zu denjenigen kommt, die zu beschäftigt sind, danach zu suchen. Oh. Und das hätte ich mir wahrscheinlich, das kann ich damals noch nicht, intuitiv habe ich es ja so schon ein bisschen gemacht, und das würde ich mir wahrscheinlich schon nochmal auf den Weg geben und sagen, ja, du bist noch jung, du bist 18 und du hast noch so viel Zeit, und ja, deine Zeit kommt schon noch.
Also sozusagen einfach mit 18 Jahren der Leidenschaft folgen, immer diszipliniert dranbleiben, und dann kommt das.
Genau, voll machen, was du mit dem machen möchtest. Ich meine, das ist immer abgedroschen, aber du wirst nur dann Erfolg haben und für was die Menschen überzeugen können, wenn du wirklich dafür brennst.
Sehr gut gesagt.
Ja. Du hast es eben schon mal angesprochen. Verstehen Sie Spaß. Wie sieht das dabei aus? Entwickelst du die Kunststücke komplett selbst? Kommt das Team auf dich zu, wenn die Ideen haben? Oder woher kommen die ganzen Ideen? Du meinst ja eben, wenn du Ideen hast, kannst du auf die zukommen? Wie sieht das aus?
Ja, also die Zauber-F-Ideen kamen immer alle von mir. Das Team von Verstehen Sie Spaß selbst, das hatte vor allem einen wahnsinnigen, cleveren, soll man sagen, ja, eigentlich der Mann für alles, der Oliver Hiefinger, der hat einfach jedes Requisit, das ich wollte, hatte mir gebaut. Und wir haben teilweise, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber die haben mir eine Stadtmauer gebaut, wenn ich das gebraucht habe, also verlängert. Die haben mir damals, das war noch andere Zeiten, also auch diese Budgets gibt es heute nicht mehr beim Fernsehen. Und das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Ich habe damals 2004, 2005, bei Verstehen Sie Spaß angefangen. 5 Jahre unter Frank Elstner und danach wurde es umstrukturiert. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Das war für mich damals die Erfüllung, als ich das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt komplett austoben und mal all die Dinge machen, die ich niemals alleine auf die Beine hätte stellen können, ohne ein Team. Das war vor allem für mich als leidenschaftlicher Zauberer eine Erfüllung. Es hat meinen Namen auch bekannt gemacht. Es war aber nicht so, dass die Leute nachher gesagt haben, Mensch, du hast doch heute irgendwie ein Auto verschwinden lassen da auf der Straße. Kannst du vielleicht bei uns Produktpräsentation Porsche erscheinen lassen? Soweit haben die Leute nicht gedacht. Ich war dann plötzlich Lockvogel, den jeder irgendwo schon mal gesehen hat, aber es war nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was später mein Marketing auf YouTube gebracht hat, mit einem Produkt, das ich auch jeder vorstellen konnte. Und auch später, als ich dann wieder zu Verstehen Sie Spaß gekommen bin und meine iPad-Kunststücke dort vorgeführt habe. Zum Beispiel vor 5 Jahren habe ich das Weihnachts-iPad präsentiert mit lauter Funktionen, wo du Lebkuchenmännchen quasi den Kopf rausbrechen konntest, um es schon mal zu probieren. Oder nur digitale Kerzen angezündet haben, indem ich Feuer über den Flamme mit dem Daumen weggenommen habe oder echten Kerze und dann ein iPad entzündet habe. Also im Grunde meine ganzen iPad-Zaubereien auf Weihnachten getrimmt. Als ich das gemacht habe, haben die Leute plötzlich verstanden, ach, das ist was, das funktioniert auch auf der Bühne. Und dann haben sie mich auch damit gebucht und damit ist ein richtiger Markt entstanden, wie ich es auch immer natürlich wieder von Zauberkollegen höre, die sagen, oh, Simon, das nervt irgendwie, mich hat schon wieder einer angefragt, ob ich die iPad-Zauberei machen kann. Weil da ist dann echt eine richtige Markt, eine Nachfrage entstanden. Bill Malone hat mich vor 2 Monaten angefragt, weil er was auf einer Messe in den USA machen wollte. Und da hat ihn auch angefragt mit dem iPad und er hat mir seine Ideen gesagt. Und die habe ich ihm dann für das Projekt quasi auch gesagt, das ist okay für mich, wenn er das jetzt macht dort. Der meinte aber auch, es nervt.
Das heißt, deine Inspiration geht international auf jeden Fall ganz um die ganze Welt sozusagen.
Ja, ich meine, das ist toll. Ich bekomme auch jeden Tag, sagen wir mal, immer zweimal die Woche bekomme ich wirklich eine E-Mail von irgendjemand, der sagt, schick's mir bitte deine Software, ich würde auch gerne das machen. Das ist oft gar nicht so bösartig gemeint von wegen, oder ist einfach nur naiv. Also ich fand es total süß, mir hat mein Junge aus Kroatien geschrieben, der war 11 und er hat gemeint, hat es übersetzen lassen von jemand auf Englisch und er findet super, was ich mache, er verfolgt das regelmäßig und er würde das jetzt auch gerne machen. Ob ich ihm doch bitte folgende Apps und folgende Tricks schicke. Komplett alles aufgelistet, was ich jemals gemacht habe. Boah. Zeit gespart, meinte dann zum Beispiel hier den Christmas Act, die Weihnachtsnummer, Entire Act, Klammer zu. Entire Act. Ich fand das so goldig. Also sowas kommt tatsächlich. Das kommt schon sehr, sehr oft.
Sehr cool.
Wie gehst du damit sowas um? Also wie antwortest du darauf? Weil du kannst ja so einen 11-jährigen Jungen nicht einfach so von Kopf stoßen. Für den ist das ja normal, vielleicht etwas so was zu bekommen.
Ja, das Schöne ist, ich habe auch eine kleine App fürs iPhone rausgebracht. Die ist kostenlos. Mit der kann jeder ein bisschen zaubern. Ich habe Marvin's Magic beraten, um einen digitalen Zauberkasten rauszubringen, wo man ein Stück mit seinem iPhone machen kann. Also ich kann zumindest auch ein bisschen ein paar Sachen verweisen. Oder es gibt auch viele Apps im App Store, mit denen wir auch schon ein paar ganz gute Kunststücke machen kann. Invisible Deck zum Beispiel gibt es fürs iPhone. Und auch so Sachen weiß ich dann einfach. Was halt die Kinder dann vielleicht nur zum Teil verstehen, ist, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene und das ist das, ich kann natürlich nicht denen sagen, ja klar, mach genau das Gleiche. Und das verstehen ja selbst manche Erwachsene nicht. Das gibt's halt.
Die hätten die App wahrscheinlich auch gerne.
Ja, klar. Also, ich meine, die einen Erwachsenen, die nicht zaubern, die hätten gerne die Bier-App und die anderen, die zaubern, die wollen halt, die denken halt, der Erfolg steht mir auch gut und versuchen das dann eben nachzumachen. Aber das ist Teil des Ganzen und wie gesagt, wenn dann Kinder oder Jugendliche so anfragen, das finde ich immer ganz nett. Keine Ahnung, wenn man eine ganze Software bekommt.
Wie sieht es denn aus, wenn jemand, sagen wir es mal, mit so einer App zum Beispiel von dir, die du auf den Markt gebracht hast, oder auch einer anderen App, die man offiziell im App Store findet, zaubern möchte? Kannst du da irgendeinen Tipp geben, was man unbedingt beim iPhone oder beim iPad beachten sollte, so aus deiner Erfahrung heraus?
Naja, also dass du zumindest ein aktuelles iPhone hast, auf dem die App auch läuft.
Okay.
Ich glaube, das ist wichtiger, dass die App einfach gut ist. Es gibt ja Apps von kostenlos bis wahrscheinlich nach oben offen, aber ich habe auch schon Apps gesehen, die du ganz gute Sachen machen kannst, die teilweise 150 Euro kosten. Das geht aber schon wieder komplett in die Profi-Anwendung. Da gibt es schon einige findige Sachen. Ich würde sagen, schau dich auf YouTube auch ein bisschen um. Da sind oft Rezensionen und Leute, die jetzt auch Tricks vorführen. Klar, du wirst dann nichts haben, was einzigartig ist, aber du kannst mit Sicherheit ein paar schöne Sachen damit machen. Und dann natürlich, klar, ich war zwar nicht in der Programmierung involviert und in der letztlichen Umsetzung, aber die App der Zauberkasten von Marvin, der ermöglicht ja auch schon ein paar schöne Anwendungen, unter anderem auch mit Augmented Reality, wo man zum Beispiel einen kleinen digitalen Zauberer auf einer Spielkarte erscheinen lassen kann, der dann zum Beispiel eine vorher gewählte Karte zeigt. Also mit Sicherheit schöne Sachen.
Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass du bei Ellen DeGeneres warst. Wie ist es dazu gekommen? Hat sie dich persönlich angerufen und dich eingeladen?
Ich wusste schon relativ genau, was ich machen möchte in den USA und habe mir ein Team zusammengesucht, die auch Connections haben, beziehungsweise die zumindest jemand kannte, der jemand kannte. Und wir haben dann damals erstmal ein Video platziert, das dann auch umgeführt wurde. Und ja, so ist sie im Grunde, hat sie es gesehen und hat am gleichen Abend gesagt, der Typ muss kommen. Also es war schon so ein bisschen vorbereitet alles, aber dass es dann letztlich dann so reibungsfrei und schnell geklappt hat, das hätte ich mir nicht träumen lassen.
War das ein großer Traum von dir, in die Show zu kommen?
Ich wusste, dass ich irgendwann mal in den USA ins Fernsehen möchte oder zumindest in den USA den Markt irgendwie da ein bisschen bekannt werden. Und da wusste ich, dass Ellen einfach die für Zauberer mit die beste Adresse ist, weil sie hat immer Zauberer zu Gast. Sie ist sehr enthusiastisch. Sie stellen sicher, dass die Kunststücke auch gut abgefilmt werden. Also wir hatten eine Probe am Vortag, was sehr geholfen hat. Dann konnten wir eigentlich auch uns nochmal so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen ein bisschen einstellen. Aber ja, also Ellen ist mit Sicherheit eine super Anlaufstation, Anlaufstelle, aber da möchte halt auch jeder hin. Also auch da wieder natürlich von etlichen Zaubern gefragt, hey, hast du mir einen Kontakt, kannst du mich zu Ellen bringen? Und selbst andere Künstler, die ich vorgeschlagen habe, die wurden dann nicht genommen. Also ganz so einfach ist es dann nicht.
Wie läuft das Ganze hinter den Kulissen ab? Kannst du uns darüber etwas erzählen?
Ja, ist natürlich wahnsinnig spannend. Ich hatte ja schon sehr viel Fernsehen gemacht in Deutschland. Das ist da nicht komplett anders, aber man merkt alleine schon mal am Enthusiasmus von den Zuschauern. Das ist jetzt also nicht Backstage, aber jetzt wenn man auftritt, das ist schon nochmal ein anderer. Und die Amis wissen halt auch einfach, wie man so Shows inszeniert. Und du hast einfach das Gefühl, es ist alles eine Nummer größer. Es fühlt sich einfach so an, als das ist das Showbusiness. Und lustigerweise, ich habe bei Ellen die Show gemacht, habe die ganz, ganz gut durchgezogen, denke ich. War auch mal mit mir zufrieden und war relativ cool eigentlich. Also ich hatte ein gutes Gefühl, es liegt aber auch an ihrer Ausstrahlung, dass sie so eine Wärme entgegen strahlt, wenn sie da sitzt und dich anschaut, dass du fast irgendwie dich da aufgehoben fühlst und hab meine Tricks sowieso gut geübt gehabt, das war kein Problem, ist irgendwie alles aufgegangen. Dann bin ich nach Deutschland zurückgeflogen und 3 Tage später war ich bei 5 gegen Jauch und dann bist du wieder in dieser quasi im deutschen bodenständigen Business und plötzlich war ich nervös vor dieser Sendung und hab mich da reingesteigert, wurde immer nervöser, weil irgendwie kenne ich Günther ja auch, seit ich wahrscheinlich 3 Jahre alt bin aus dem Fernsehen. Den hat man immer angeschaut mit der Oma zusammen. Und da hatte ich irgendwie einen Bezug. Bei Ellen habe ich nicht regelmäßig gesehen. Ich wusste, Ellen hat die Oscars moderiert. Sie ist mega populär. Ist die Nachfolgerin gewissermaßen von Oprah Winfrey. Eine Riesennummer. Aber es war trotzdem weiter weg. Insofern war für mich das Arbeiten in den USA in dem Kontext fast entspannter, obwohl es alles ein bisschen größer war als bei uns.
Wow. Kannst du sonst noch irgendeinen Unterschied feststellen zwischen Amerika und bei uns, oder ist es ausschließlich so die Stimmung, die du gerade meintest? Also irgendwie zum Beispiel darauf bezogen, wie viel Freiraum du hast bei deiner Trickauswahl oder zum Beispiel auch von der Kameraperspektive und Ähnlichem.
Sie merken schon, ob jemand im Fernsehen gearbeitet hat und seine eigenen Vorschläge macht. Sie lassen dich ausreden, und wenn das Sinn macht, dann folgen sie dem auch. Wenn das aber keinen Sinn macht und sie eine bessere Lösung haben, dann wird die natürlich auch umgesetzt. Und was da der Fall war, das war auch interessant, hatte ich vorher noch nie. Am Vorabend nach der Probe hieß es so, jetzt kommt jemand. Könnte sein, dass danach der eine oder andere Trick rausfliegt. Das ist quasi letzte Instanz. Führ sie ihm vor, so gut es geht. Und er sagt dir nachher, was er gut fand und was nicht. Und ich habe die Vorführung gemacht. Und er guckt zu den Kameraleuten und sagt, ja, let's do it. Das heißt, ich wusste in dem Moment natürlich, das war das Tolle. Die haben mich so nervös, nicht nervös gemacht, aber so verrückt gemacht, gesagt, wenn was umgestellt wird, nicht traurig sein. Und er hat es einfach durchgelassen, jede einzelne Vorführung. Und das hat schon Selbstbewusstsein gegeben für den nächsten Tag.
Boah. Hast du dabei auch Einfluss auf den Schnitt?
Nein. Nein, es wird aufgenommen live on tape, und nur im schlimmsten Fall wird was geändert oder rausgekürzt, wenn die Sendung zu lang ist. Aber du darfst. Okay. Wie in Deutschland habe ich das halt, da lasse ich mir teilweise sogar auch in die Verträge mit reinschreiben, dass ich einen gewissen Einfluss habe. Aber in den USA, da hast du nichts mehr zu melden. Da bist du weg, da bist du raus. Neil Patrick Harris war am gleichen Tag da. Ich hatte nicht mehr die Gelegenheit, Backstage mit ihm zu sprechen, weil jeder so abgeschirmt wird, dass man sich dann nicht mehr über den Weg läuft.
Man sieht sich gar nicht?
Ja doch, an dem Moment, wo ich raus auf die Bühne bin, kam er als Talkgast gerade ab. Also das heißt, er ist abgegangen, und dann hat sie mich schon anmoderiert. Er läuft an mir vorbei, und er wollte mir auch schon zögerlich die Hand geben, und er ist ja auch, hat ja auch einen Background als Zauberer, und hat dann auch gemerkt, ach, ich bin wahrscheinlich gerade in meinem Tunnel, bin konzentriert, und ist dann wieder weitergelaufen, und nachher habe ich ihn dann wo stehen sehen, aber dann meinten die auch, nee, wir gehen jetzt erst dahin, und da wird echt jeder so voneinander abgeschirmt, damit halt auch nicht irgendwie ein Celebrity dann irgendwelche Fans vielleicht da hinten auch noch trifft, weil es sind ja nicht nur Hollywood-Stars dort zu Gast, sondern eben auch immer wieder Leute, die einfach nur was zu erzählen haben, die eine lustige Geschichte haben oder die durch einen viralen Clip bekannt geworden sind, wo du auch gar nicht viel Talent brauchst oder so. Da stellen sie halt sicher, dass dann die Hollywood-A-Celebrities ja, nicht belästigt werden. Werde ich auch anders belästigen, ist kein Problem. Ich werde uns doch noch mal sehen.
Klar.
Sind die Sicherheitsbestimmungen bei solchen großen Studios hoch?
Du bist vorne am Gate, zeigst deinen Ausweis, und weiß nicht, ob es geändert hat. Mittlerweile ist es 2 Jahre schon wieder her. Aber das ist relativ entspannt gewesen.
Simon, du hast ja erfolgreich bewiesen, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das mittels unserer Kunst umzusetzen?
Tellerwäscher zum Millionär ist entstanden, weil ich damals neben meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur eigentlich was machen wollte, wo ich nicht wusste, ob ich danach noch hauptberuflich Zauberer sein werde. Also ich dachte, mal gucken, wie das so ist, was ich da aufbauen kann. Und ich wollte einen Act machen, mit dem ich unter Zaubern bekannt werde. Und da hat es sich ganz gut ergeben, dass Eberhard Riese auf mich aufmerksam geworden ist. Während einem Wettbewerb, durch den mein allererster Auftritt bei einer Vorentscheidung, wo ich krachend gescheitert bin. er kam dann Backstage, meinte, da waren echt viele gute Ideen dran. Wir würden vorschlagen, wir stufen dich um in die Jugendkategorie. Dann sage ich zu ihm, ich bin 19, ich sehe nur jung aus. Und dann kam er da auch in Kontakt. Und dann auch meine Aufnahmeprüfung bei Magischen Zirkel war zwar die Theorie 1a, aber in der Praxis wäre ich auch fast durchgefallen. Lag aber vor allem daran, dass ich durch ein Missverständnis dachte, ich muss lauter Tricks von Jochen Zmeck aus Handbuch der Magie vorführen. Dann auch da hat er ein gutes Wort eingelegt, und so haben wir dann gesagt, komm, drittes Mal möchte ich jetzt nicht auf die Nase fallen, jetzt gucke ich mal, dass ich da wirklich ambitioniert was entwickle. Und ja, dann war die Idee da, erst mit Handys zu zaubern. Das wurde damals auch erst so richtig populär, dass jeder irgendwie, dass die ersten Leute eigentlich erst kein Smartphone, sondern noch ein Handy in der Tasche hatten. Dann war das uns zu unemotional, und kam auf die Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Das war uns dann aber irgendwann zu durchschaubar, dass wenn du am Ende im Geldregen endest, ist das ja wenig überraschend. Und dann haben wir noch den Midas-Touch dazugefügt, dass das quasi alles, was ich anfasse, zu Gold wird. Und diese Dinge kombiniert, diese drei Geschichtsstränge, die haben dann diesen gesamten Plot ergeben. Und damit habe ich dann auch das erreicht, was ich wollte. Also fast. Ich wollte damals auf jeden Fall Weltmeister werden. Ich wurde Zweiter. Hm. Aber das hat mir der App schon vorher gesagt gehabt, wenn du deutscher Meister werden möchtest, dann musst du dir zum Ziel nehmen, Weltmeister zu werden oder FISM zu gewinnen, damit du dann zumindest deine Nummer so gut machst, dass du es auf nationaler Ebene schaffst. Und diese okay. Und ich meine, heute sehe ich das auch entspannt. Damals waren mir diese Wettbewerbe tatsächlich sehr wichtig. Ich war sehr ehrgeizig und bin froh, dass ich es war. Weil auch ohne den Sieg von Royal Award zum Beispiel, den ich dann in Las Vegas mit der Nummer bekommen habe, hätte Frank Elsner keinen Aufhänger gehabt, mich in seine Sendung Menschen der Woche einzuladen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, die Sendung, in der ich aufmerksam wurde, weil ich einerseits mein Studium zum Wirtschaftsingenieur beendet habe und andererseits den Sieg von Royal Award gewonnen und mich jetzt entschieden habe, hauptberuflich Zauberer zu werden.
Aber das Studium betreust du nicht?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also erstens hatte ich einen Grund, immer sehr zielstrebig an den Dingen zu arbeiten. Ich wusste, es stehen wieder Prüfungen an. Also schau, dass du in deinen Semesterferien oder wo war noch immer, ich habe auch mein Grundstudium so schnell durchgezogen, dass ich es in 3 statt 4 Semestern gemacht habe, um dann ein halbes Semester oder ein Semester frei zu haben, um ein halbes Jahr nur an dieser Nummer zu arbeiten für die erste Vorentscheidung mit dem Tellerwäscher. Das war so für mich immer auch ein Ansporn. Und ich glaube, wenn ich dann wirklich gleich versucht hätte, Zauberer zu werden, wäre der Druck auch da gewesen. Dann hättest du die Entscheidung vor dir vor allem selbst rechtfertigen müssen. Und das hat viel Druck aufgebaut. Und vielleicht hätte ich dann nicht die kreativen Wege gegangen, sondern die Wege, die relativ schnell auch Geld bringen. Und das sollte nicht, wie gesagt, nicht der Ansporn sein.
Bist du denn nach dem Studium direkt in die Zauberkunst eingestiegen, hauptberuflich, oder war da noch etwas zwischen?
Nein. Ich habe 2 Wochen vor Ende des Studiums Anruf von der Redaktion von Frank Elsner bekommen. Und habe gesagt, seid so nett, ruft in 2 Wochen nochmal an, ich muss noch meinen Vortrag halten, darum möchte ich mich jetzt konzentrieren. Der Erste, der das gemacht hat, und dann 2 Wochen später rufen sie wieder an und dann haben wir uns geeinigt, dass ich 5 Tage später in die Sendung komme. Das haben wir die Geschichte erzählt. Also direkt danach ging das wirklich los und ich habe niemals irgendwie in den Beruf wirklich gearbeitet, aber es hat mir viel gebracht, auch während der ersten Phase, während der Tellerwäscher mich ja noch nicht irgendwie mein Einkommen gebracht hat, wobei das eigentlich nie in dem Sinne gebracht hat, habe ich auf Industriemessen gearbeitet. Da war es immer gut zu sagen, du bist nicht ein Gaukler, sondern du bist Diplom-Ingenieur und hast vielleicht noch ein bisschen Einblicke in das Business, das auch für ihre Kunden relevant ist.
Würdest du jemanden, der in der heutigen Zeit Möglichkeit hat zum Studieren, aber auch Zauberkunst sofort hauptberuflich zu machen, raten, sofort die Zauberkunst zu machen oder erst ein Studium oder ist das komplett individuell? Wie würdest du das heute sehen?
Ja, also genau wie ich es gesagt habe, wie es bei mir auch gut fand, dass es so passiert ist, würde ich sagen, wenn du ein Studium machen kannst, mach das. Und wenn dich der Erfolg während dem Studium erschlägt, dann kannst du immer noch sagen, du nimmst eine Auszeit oder du machst was anderes. Aber das Studium nimmt dir keiner mehr. Und du bist entspannter, das parallel irgendwie zu machen.
Spielst du das Programm noch oder ist das Geschichte?
Nein, das ist Geschichte. Ich habe nach genau 10 Jahren gesagt, das war's. Ich habe im letzten Auftritt, ich glaube damals in Blackpool noch gemacht und vor 3000 Zuschauern und habe dann beschlossen, an der Nummer nicht mehr weiterzuarbeiten. Das hatte Hauptgrund, dass ich gedacht habe, du schleppst es mit, du wirst immer weiter basteln und es wird nicht mehr wirklich besser. Gleichzeitig gehen Dinge kaputt, die musst du reparieren und ich wollte mich frei machen, um was Neues zu machen. Und das andere war, dass ein Freund der Vater von einem Schulfreund, der mit mir viele Jahre in seinem Bastelkeller an der Nummer gearbeitet hat und als ich es mir noch nicht leisten konnte, aus seiner riesen Schrottsammlung, die er da hatte, also wirklich, er hat Schrott gesammelt, meine Requisiten zusammengekleistert hat, der ist damals gestorben und ich habe gedacht, ich will noch so lange machen, bis ich ein schönes großes Publikum habe und für ihn irgendwie auch mal, also wahrscheinlich was für mich, aber es war letztlich nochmal diese Nummer zu machen und das hat sich gut angefühlt und ja, dann wollte ich es nie mehr, aus den Gründen nie mehr auspacken.
Lieber Simon, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir müssen jetzt leider schon zum Schlusssport kommen, so interessant es auch ist. Wir würden dir trotzdem gerne noch drei Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einfach einmal zu beantworten.
Ja.
Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
Ja, da kann ich nur nochmal zitieren. Erfolg kommt zu dir, wenn du zu beschäftigt bist, um anzusuchen. Ich mein Zitat, aber hört nochmal den Podcast nach.
Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
Mit Sicherheit für die theatralischen Acts Mente von Ebert Riese. Wird aber, glaube ich, jeder, der ernsthaft interessiert ist, mittlerweile auch gelesen haben. Ansonsten nach Büchern fragt ihr den Dennis Bär, der hat die Bibliothek. Ich glaube, euren Podcast weiterverfolgen. Ansonsten nein. Also ich kann ganz ehrlich, es gibt so viele Wege mittlerweile, Zauberkunst zu lernen, und das schließt nicht mehr nur Bücher ein, aber man muss gerade bei Videos genau schauen, was man nimmt, weil viel günstig und schnell und billiger produziert wird.
Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest?
Ja, und das habe ich jetzt dummerweise vorweggenommen. Weiter euren Podcast hören. Ich finde es klasse, was ihr macht, dass ihr euch die Zeit nehmt und ja letztlich nicht nur euch fortbildet, sondern allen die Möglichkeit gibt, ja, von denen zu lernen, die ja nicht nur was erreicht haben in dem Sinne, sondern vielleicht auch die öfters mal auf die Nase gefallen sind und immer noch da sind. Und toll. Also insofern weiterhören und selbst das machen, für das man wirklich selbst leidenschaftlich brennt.
Danke, Simon.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
War gerne.
Super, dann alles Gute dir und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Franz Kafka. Er sagte einmal:
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können.
Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com/magischer-podcast und unter
magischerpodcast.de.